Heute bei «Apropos» der vergessene Krieg.
Der Bürgerkrieg im Sudan hat Zehntausende Menschen das Leben gekostet.
Eine Rebellenmiliz mit dem Namen Rapid Support Forces, RSF, kämpft gegen die Armee. Mit katastrophalen Folgen für die Zivilbevölkerung.
The largest displaced crisis, the largest health crisis.
Seit 2 Jahren hast du Krieg im Sudan und im Westen redet kaum jemand davon. Dabei ist es die grösste Vertreibungskrise der Welt. Über 14 Millionen Menschen haben schon zu flüchten. Viele davon sind in den Nachbarländern vom Sudan, zum Beispiel in Tschad. Dort, im Tschad, sind in den letzten 2 Jahren riesige Flüchtlingscamps entstanden. Eigentlich ist Städte für Zehntausende von Menschen. Unser Karikaturist, der Felix Schad, ist eines von diesen Camps gerade an der Grenze vom Sudan besuchen. In Abu Tenge hat er Not und Leid gesehen, aber auch Freude und Optimismus, trotz allem. Was er dort erlebt hat, das hat er aufgezeichnet in einer Comic-Reportage. Und heute erzählt er uns selber davon in einer neuen Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Basel- und Bern-Zeitung» im «Bund» und den anderen Medientiteln. Ich heiße Philipp Loser. Hoi Felix.
Sorry, Philipp.
Felix, wir reden heute über die Folgen des Krieges im Sudan. Darum würde ich gerne zuerst über den Krieg selber schwätzen. Wer kämpft dort gegen wer?
Also der Grundkonflikt jetzt ist eigentlich, dass 2 rivalisierende Fraktionen gegeneinander kämpfen. Vom ehemaligen Quasi-Staatschef und seinem Vize. Der Staatschef hat irgendwie gefunden, vor 2,5 Jahren braucht sein Vize nicht mehr. Und seitdem kämpfen die gegeneinander und jeder hat eigentlich eine eigene Armee.
Also es ist eigentlich wie ein Bürgerkrieg mit Armeen ausgefochten?
Ja, es ist noch schwierig zu sagen, weil am Anfang sind das wirklich eigentlich Militär gewesen, die sich bekriegt haben, ganz anfänglich in der Hauptstadt Khartoum. Und die Armeen haben sich dann aber schon relativ gleich auch angefangen an Zivilisten vergreifen. Mhm. Und das ist eigentlich das Hauptleid. Also neben dem, ich sage jetzt mal, klassischen Krieg, dass eigentlich die Zivilbevölkerung jetzt wieder die Hauptleidtragende ist.
Warum glaubst du, schwätzen wir hier im Westen so wenig über den Krieg?
Das ist eine gute Frage. Wobei die Antworten sind wahrscheinlich auch gleich schnell gefunden. Weil wir haben natürlich den Ukraine-Konflikt. Dann natürlich Gaza, wo eine Art fast alles eine Art auf sich zieht, das Interesse. Und der Konflikt im Sudan, es ist Afrika. Es ist weit weg. Es sind riesige Länder, schwer zu überblicken. Andere Religion. Es ist wirklich ein anderer Kontinent.
Es ist nicht nur ein vergessener Konflikt, es ist auch ein riesiger Konflikt. Wir nennen es die grösste Vertreibungskrise der Welt. Was muss man sich darunter vorstellen?
Also eben, man redet von etwa 14 Millionen Vertriebenen. Etwa 9 davon sind eigentlich Binnenvertriebene oder Flüchtlinge. Also irgendwie im Land rein müssen flüchten. Und etwa 5 Millionen sind ins Ausland geflüchtet. Und da reden wir von Ägypten, Libyen, Tschad, Zentralafrika und auch Südsudan.
Bei den Geflüchteten ins Ausland, dort fängt deine Reise an. Du bist in Tschad gereist. Wie kommt man überhaupt da und warum bist du in Tschad?
Also ich habe eine Einladung bekommen von Médecins Sans Frontières. Ich habe ja auch schon für sie gearbeitet. Und sie betreiben eine Klinik in einem von diesen Flüchtlingslagern an der Ostgrenze von Tschad. Und haben einfach gesagt, jetzt wäre eine Möglichkeit, das zu besuchen und sich dort ein Bild zu machen. Das habe ich dann benutzt. Und bin auf N'Djamena gereist, das ist die Hauptstadt von Tschad, ist aber ganz im Westen. Da kommt man hier über Paris.
Und wie lange geht das?
Von Paris ist etwa ein Flug von 8 Stunden. Aber dann geht die Reise eigentlich erst richtig los.
Ja, wie kommt man denn, wie geht es denn weiter von der Hauptstadt?
Also zuerst habe ich in der Hauptstadt mal noch einen Tag eingeleitet und noch müssen Bewilligungen bekommen und einfach all die Dokumente, die man dann braucht für einen Besuch von so einem Lager. Und dann fliegt man mit Flügern von der UNHAS, das ist eigentlich eine Unterorganisation von der UNO, fliegt man dann in den Osten. Das sind so also kleinere Flüger, also wo eigentlich fast nur Personal von NGOs unterwegs sind. Das ist dann nochmal überall in etwa 3-4 Stunden. Nein, da fliegt man über die Sahelzonen. Also ich bin zum allerersten Mal im oder eben über dem Sahel gewesen. Und wir sind dann in Fashanah gelandet. Eigentlich würde man auf Adre fliegen. Das ist der Grenzort an der sudanesischen Grenze. Dort, wo eigentlich auch all die Flüchtlinge aus dem Sudan reinkommen und registriert werden. Aber es war Regenzeit gewesen. Eigentlich alles sehr grün, sehr schön. Und man hat aber aus dem Grund nicht können in Adre landen, weil die Sandpiste unter Wasser war. Und darum sind wir über Fashanah und sind dann von dort aus mit den Jeeps weitergefahren. Und das war dann eindrücklich gewesen. Das ist wirklich eine Piste und man fährt also dauernd durch riesige halbe Seen durch und an steckengebliebenen Lastwagen vorbei und stundenlang.
Und wie merkt man, dass man ans Ziel kommt langsam?
Das ist eindrücklich, weil es fährt irgend so etwas an Glitzern in der Gegend aus. Und ich jetzt als Europäer denke, es sei ein Feld mit Solarpanels oder so. Und irgendwann merke ich, nein, das sind nicht Solarpanels, das sind Blechdächer von diesen Häuschen, die man den Flüchtlingen zur Verfügung stellt. Und das sind Tausende. Also das ist dann schon oft mal, merkt man, wow, da, das ist etwas Riesiges, was da kommt. Und dann fährt man mal 3 Kilometer denen entlang.
Okay.
Und dann kommt man zu dem Spital von Médecins Sans Frontières. Das ist so im Südosten von dem riesigen Camp. Und sie leben auch dort. Sie haben dort auch ihre ganze Infrastruktur.
Das heisst, es ist riesig. Du bist 3 Kilometer entlang gefahren. Also wie gross ist es denn genau?
Also das Camp jetzt ist etwa 3 Kilometer lang und etwa 1 Kilometer breit. Dort leben um 50'000 Leute. 80% davon Frauen und Kinder und Jugendliche.
Einfach, dass wir die Dimensionen ein bisschen vorstellen können. Das ist etwa eine Stadt in der Grösse von Luzern. Wie ist denn das organisiert, das Camp?
Also da habe ich eigentlich auch gestaunt. Da sind einfach Tausende von Hütten. Die meisten zur Verfügung gestellt von der UNO, also UNHCR eigentlich, steht dann auf diesen Plachen oben, wo die eigentlich die Wände bilden von diesen Hütten. Und aber jedes von diesen Häuschen hat wie einen Garten. Und der wird umrandet von einer Art, es sieht ein bisschen aus wie Schilf. Also so hohe Schilfwände, wobei Schilf hat es dort eigentlich wenig. Ich habe mich immer gefragt, aus was eigentlich die Hecken eine Art sind. Das sind irrwitzige Zahlen, weil jedes Häuschen eigentlich wie seinen kleinen Hof hat. Ich nehme an, es ist wahrscheinlich von den Hirsen, von dem Sorghum, wo all dort, wo überall abpflanzt wird, dass man die Stängel oder so benutzt. Aber ich habe es eigentlich nie richtig herausgefunden, was es ist.
Und in diesen Gärten dort Menschen Sachen abpflanzen?
Genau, das ist eben vielfach das Sorghum, Melonen, Kürbis, Angola-Erbsen und Bohnen. Ja, das wird dort abgebaut. Und das sieht aber, also wie soll ich sagen, nicht wie unsere Intensivlandwirtschaft in diesen Gärtchen. Das ist natürlich nicht unglaublich, was dann da sprießt. Aber doch, ich denke, es treibt viel dazu bei, einfach für eine gewisse Selbstversorgung.
Eine Stadt mit 50'000 Einwohnern braucht ganz andere Infrastrukturen. Die Leute müssen aufs WC gehen, die brauchen Strom, die brauchen Wasser. Wie funktioniert das?
Also das Wasser ist natürlich wahrscheinlich das Grundlegendste. Und da ist jetzt auch Médecins Sans Frontières dafür verantwortlich, also Trinkwasserversorgung und Sanitärinstallationen. Man muss sich natürlich auch vorstellen, das Lager ist im Juni 2023, also hat man sich entschieden, dort so ein Lager zu bauen. Also eines von vielen, also muss man immer klarstellen. Und am Anfang hat man dann das Wasser müssen mit Lastwagen, also Tanklastwagen, dort hinbringen. Also eben auf diesen immer schwierigen Weg, den ich schon beschrieben habe. Und jetzt aber in diesen 2 Jahren hat sich das natürlich schon stark verbessert. Also die Infrastruktur ist jetzt heute eigentlich sehr stabil. Es ist gebohrt worden nach Wasser. Also MSF hat mit unserer DEZA zusammen haben sie 4 Bohrungen gemacht. Die haben jetzt auch Grundwasserpumpen, wo das Wasser in Reservoir aufpumpt, also Wassertürme, wenn man so will. Und von dem her ist jetzt eigentlich die Trinkwasserversorgung ist gewährleistet. Also das geht dann an so Verteilstellen natürlich in dem riesigen Camp, wo zu regelmäßigen Zeit am Tag, wo dann die Leute ihre Kanister füllen, dann stehen da Dutzende bis natürlich Hunderte so Kanister parat. Also sowieso Warte. Schlangen von Kanistern, die dann gefüllt werden. Und im Moment kommen auf etwa 8 Liter Trinkwasser im Tag. Und wegen der Sanitärinstallationen, das ist auch jetzt in dem Sinn recht gut oder sogar sehr gut. Sie haben 1100 Latrinen gebaut in die Zwischengassen zwischen all diesen Häuschen mit ihren kleinen Gärten. Und so Doppellatrinen, also natürlich auch die einfach, einfach mit einem Loch im Boden. Und die werden alle zwei Wochen geleert und dort machen sie jetzt also versuchen sie eigentlich Dünger daraus zu machen, um einfach irgendwie das wieder können zu verwenden.
Strom hat es auch?
Strom gibt es eigentlich sehr wenig, bis kein. Aber es hat sicher Stellen, wo man Handy und so laden kann, weil es hat schon anfängt natürlich einiges, wo über Solarpanels läuft.
Du bist dann durch das Camp gelaufen, hast dir alles angeschaut, hast mit den Leuten geschwätzt. Wie geht es den Leuten dort?
Ich würde mal sagen, für das, was die Leute erlitten haben, wie die dort hingekommen sind, würde ich jetzt mal sagen, geht es denen den Umständen entsprechend gut, weil ich meine einfach Grundbedürfnisse entdeckt, sie sind nicht in Gefahr, es hat sich eben alles sehr stabilisiert. Wenn du mich das so fragst, kommt mir einfach auch gerade in den Sinn, wenn du das Camp läufst, eben, das ist riesig, es hat ja grosse Räume dazwischen, also es ist noch schwer, eine Stimmung wahrzunehmen. Aber ja, es ist eine ruhige, höfliche Stimmung. Also man sieht natürlich viele Frauen unterwegs oder auch teilweise auf diesen Eseln vorbeireiten, die natürlich da Lasten rumtragen. Und natürlich auch viele Kinder, die sich versammeln. Die haben auch noch keine Schule gehabt, also die, die überhaupt in eine Schule gehen können. Und die, wenn da als weisse Kunst, dann versammeln die sich immer und strecken da den Daumen auf und rufen «Okay, okay, okay, immer, okay». Und die Frechen rufen dann «Give me money». Und die Nachfrechen rufen «Give me my money». Wie immer die auf das kommen. Aber das ist so ein bisschen der Grundtenor. Aber man nimmt in dem Sinn nicht Elend oder so wahr. Ich muss jetzt das als Schweizer schon so sagen. Es wirkt eigentlich wie eine gigantische Schrebergartensiedlung. Und Not, wie wir das ja dann immer eigentlich erwartet oder wo es auch immer serviert wird auf den Bildern, in der Presse und so, das habe ich jetzt so nicht wahrgenommen.
Du hast gesagt, sie gehen nur in die Schule. Das bedeutet, ich war gerade in der Schulferien da gesehen. Es hat schon Schulen.
Es gibt Schulen, aber wenig. Ja, tatsächlich haben die, glaube ich, ganz offiziell angefangen, glaube ich, in dieser Woche, nachdem ich abgereist bin. Aber es sind, glaube ich, 5 Primarschulen und, glaube ich, 1 Oberstufenschule. Also, es ist nichts. Mhm. Dann gibt es aber noch Koranschulen. Und da hat man aber den Überblick dann nicht so. Was auch ein interessanter Punkt ist, weil man muss sich natürlich schon bewusst sein, das Camp, das funktioniert ja wie selber. Also ich jetzt, wo von Médecins Sans Frontières hergekommen bin, Médecins Sans Frontières ist verantwortlich für die medizinische, also das Spital und eben die Trinkwasserversorgung. Aber die ganze eben Schuss-Infrastruktur oder alles, was da schon läuft, das läuft wieder über auch eine gewisse Selbstorganisation. Oder eben die Schulen werden auch von anderen NGOs eigentlich gesponsert. Da hat es natürlich noch diverse andere Hilfsorganisationen, die da aktiv sind.
Die Leute, die du mit ihnen geschwätzt hast, gehen die davon aus, dass sie über kurz oder lang wieder heim können in Sudan?
Das ist verrückt. Da hat man eigentlich niemand eine Antwort geben. Also mit anderen Worten, mein Eindruck ist, man hat wirklich keine Ahnung, wo das hingeht. Ich hatte aber eine eindrückliche Begegnung mit Nouradin, der für Médecins Sans Frontières arbeitet. Aber er ist auch ein sudanesischer Flüchtling, lebt in diesem Camp. Und er ist schon zum zweiten Mal geflüchtet. Er ist mit seinen Eltern und dort mit seinen Schwestern und denen ihren Kind. 2003 sind die schon mal aus Darfur geflüchtet, in Tschad. Und seine Eltern leben heute noch in einem Flüchtlingslager im Tschad. Er ist dann später zurück, wieder auf Darfur, Lehrer geworden, Übersetzer, und jetzt ist er schon wieder geflüchtet. Aber eben das Verrückte ist, seine Eltern sind nie mehr zurück. Insofern stellt sich schon die Frage, sind die Camps eigentlich für immer?
Du bist nicht nur im Camp, sondern in einem Dorf nebendran. Mhm. Sind es zwei Welten, die separat nebeneinander existieren? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also in dieser Gegend aus, da stehen überall so kleine Kral, eigentlich auch so kleine Höfe. Mit sehr, sehr einfachen Häuschen, also wirklich sehr traditionell. Und ich habe dann auch eben Einblick bekommen in so eine Gemeinde, in so Hütli, wo ich eben auch gesehen habe, auch diese Leute leben wahnsinnig bescheiden dort. Und damit es eben da jetzt aber nicht eine Art Spannungen gibt, eigentlich für denen, die eben dort schon leben, tut Médecins Sans Frontières zum Beispiel auch all die Leute, die schon dort leben, kommen die gleiche medizinische Betreuung über wie die Flüchtlinge. Also das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Und Berührungspunkte sind eigentlich, oder ist der Markt einmal in der Woche. Weil Abu Dengue ist eigentlich um einen alten Marktplatz umgebaut worden.
Also das Camp.
Das Camp, genau. Und der Markt, der ist immer dort. Aber einmal in der Woche ist dann der grosse Markt. Dort kommen sie aus allen Himmelsrichtungen. Dort kommen dann die Alteingesessenen und die vom Camp. Und dort dann eigentlich treffen die aufeinander.
Der Tschad selber hat etwas um die 18 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner, glaube ich. 1 Million Flüchtlinge da in sie beherbergen momentan aus dem Tschad. Ist das nicht auch eine Riesenbelastung?
Das ist sicher eine Riesenbelastung. Was wirklich anders ist, und darum entschärft sich das zumindest visuell ein bisschen, ist einfach, dass er Platz hat. Wobei man da auch wieder muss sagen, dass man also das Lager, und ich denke auch die anderen Lager, die man aufgestellt hat, also hat man mir gesagt, die hat wirklich der Präsident, der Staatspräsident, zusammen mit der UNO und den Anwohnern, also denen, die in diesen Gegenden gewohnt haben, hat man sich entschieden, wo man die Camps anbaut. Aber letztendlich gestemmt, denke ich, wird das alles von der UNO. Und jetzt kommt natürlich noch der interessante Punkt, eben, was jetzt das wieder für einen Einfluss hat, dass die Amerikaner da nichts mehr zahlen. Aber der Bereich habe ich jetzt in dem Sinn da nicht tangiert.
Wir gehen nochmal zurück ins Camp. Was man in deinem Comic, wo du gezeichnet hast, auch gesehen, ist, dass du einen Zeichenkurs gehst für Kinder dort. Wie war das gewesen?
Ja, das ist sehr lustig und auch eindrücklich gewesen. Also man hat einfach gefunden, wenn wir schon Zeichner da haben, dann könnte man doch einmal da etwas auch für die Kinder machen. Angefangen hat das eigentlich im Spital, für die Kinder, die im Spital sind. Ich habe extra also im Vorwissen, dass das auf mich zukommen könnte, habe ich noch viel Farbstift mitgenommen. Und dann bin ich in dem Spital da in den Raum reingekommen. Also dort sitzen die alle am Boden da. Und vorne sind Kinder gesessen. Und die Hälfte umherum sind alles Mütter gesessen. In diesen wunderbaren, farbigen Kleidern. Also es sieht immer fantastisch aus. Aber auf jeden Fall hat man allen Papier und Farbstift verteilt und die Mütter haben mit Begeisterung mitzeichnet. Und was mich sehr beeindruckt hat, dass nachher sind eigentlich alle Führer gekommen, auch die Mütter, und haben gezeigt, was sie gezeichnet haben. Haben zwar jede gesagt, ich kann zwar nicht zeichnen, aber ich habe das gemacht. Das hat man dann natürlich immer übersetzt, also mies auf Arabisch und Arabisch und so. Und am Schluss hat es immer noch Musik gegeben und dann haben noch alle getanzt. Das ist sehr, sehr lustig und für mich auch wahnsinnig eindrücklich gewesen.
Was hast du denn mit ihnen gezeichnet?
Das Wichtigste ist mir immer, dass sie nicht das Gefühl haben, dass sie jetzt irgendeine Schule oder Kurs oder eben man muss. Ich will eigentlich immer darauf hinweisen, Zeichnen ist eines der freiesten Medien, die es gibt. Man kann eigentlich machen, was man will. Es gibt keine Syntax, es gibt keine Orthographie, nichts. Einfach drauf loszeichnen. Aber ich habe dann auch, um ein bisschen auflockern, habe ich gesagt, ich zeichne jetzt ein Ross. Und dann habe ich einen Giraffe gezeichnet und dann merkt man so leichte Unruhe bei den Kindern. Also einfach, und dann hat es so geschaut, wo das übersetzt hat. Er hat gesagt, ja, ist jetzt das ganz groß? Und dann la. Und so. Also man spürt dann eben, dass das Kind sich auf einen getrauen, so, hey, das ist ein Seich, oder? Und dann habe ich dann eben, hat man mir gesagt, das ist ja gar kein Ross. Dann habe ich gesagt, jetzt mache ich es raus, dann habe ich einen Elefant gezeichnet, dann wieder, also schon ein bisschen frecher, oder? Wieder falsch. Und dann habe ich eben gesagt, wird jemand führen kommen, ein Ross zeichnen. Und dann sind diverse Führer gekommen und haben Ross gezeichnet. Ja, von dem her ist dann einfach eine lockere Atmosphäre. Nachher haben wir einfach noch ein Haus gezeichnet und so Sachen.
Wie haben die Leute reagiert, wo du ihnen gesagt hast, dass du für diese ganze Reise am Schluss auch eine Zeichnung machst auf eine Art?
Ich habe eigentlich immer Material dabei, das ich ja auch schon früher gezeichnet habe, von anderen Reportagen. Auf der allerersten Reportage war es relativ schwierig. Dort habe ich nichts gehabt. Dann haben sie mir gesagt, das ist ein Cartoonist, Karikaturist, der so ein schwieriges Thema wird zeichnen. Nein, mittlerweile habe ich natürlich ein paar immer Zeitungen dabei gehabt und habe ein bisschen zeigen können, wo dann das hingeht.
Wir haben jetzt noch kurz ein bisschen Making-of machen. Wie gehst denn du so eine Geschichte an? Wenn du das in Bilder musst denken und nicht so, wie wir das machen, in Sätzen oder jetzt in gesprochenen Spruch.
Also, wenn so eine Reportage angegangen ist, bei mir jetzt eigentlich immer der Fall gewesen, dass ich eigentlich wie die Leute mitnehmen auf die Reise, die ich auch machen konnte. Das heisst, ich zeige auch ein bisschen, wie man hinkommt eben, und was einem auffällt, was vielleicht mit der Zeit selbstverständlich wird, aber eben, wo eigentlich ja gerade speziell ist, eben die Kinder, die immer da mit ihrem Okay und all diese Sachen, dass das sicher vorkommt. Ich kann auch gerne teilweise auch ein Überblickszeichnungen, dass man sich orientieren kann. Meine Reportagen sind am Schluss eigentlich immer etwas so zwischen dem Schulwandbild, Reisebericht und noch Anekdoten.
Du hast den vorzuzeichnen oder machst Fotos und tust das abzeichnen?
Grundsätzlich tue ich auch immer vor zuzeichnen, aber manchmal kommt man einfach gar nicht dazu. Und jetzt auf dieser Reise, muss ich sagen, bin ich eigentlich überhaupt nicht dazu. Ich kann eigentlich nur immer total zeichnen. Aber ich habe ja immer eine Begleitung von Médecins Sans Frontières, die einfach Kontakt herstellt. Und aber auch, in dem Sinn, das haben wir so abgemacht, auch immer fotografiert. Und dass ich dann kann auf diese Bilder zurückgreifen. Weil das ist schon sehr wichtig. Weil da kommt so viel Information auf einem innen und die Leute erklären einem Sachen und erzählen einem Geschichten. Sodass man, also ich bin eigentlich völlig überfordert.
Was man aber der Zeichnung nicht angesehen, wer die Reportage von Felix Nuni angeschaut hat, würde ich allen das sehr empfehlen. Wir können sie auch im Episodenbeschreibung verlinken. Du bist dort gewesen, du hast die Sachen gesehen, du hast mit den Leuten geschwänzt, dann bist du wieder heim. Was hast du mitgenommen?
Das Verrückte ist, ich werde immer gefragt, erstens bist du gesund heimgekommen und eben, wie hält man so etwas aus? Und man kommt eigentlich fast, also ich muss es so sagen, fast ein bisschen gestärkt zurück, weil man hat so viel auch Tolles gesehen, also auf dem ganzen Elend oben. Aber was da eigentlich gemacht wird, wie die Menschen einfach mit dem umgehen, die Würde, die sie immer noch haben, und auch ein positives Denken, das berührt mich schon sehr tief. Und eigentlich ist es ein wahnsinniges Erlebnis, wenn man so etwas kann besuchen und einfach sehen, wie Menschlichkeit auch funktioniert.
Du warst nicht das erste Mal mit Médecins Sans Frontières unterwegs gewesen. Du warst auch nicht das erste Mal hier bei uns im Studio, um von so einer Reise zu erzählen. Vor zwei Jahren warst du auf Kiribati, auf Inseln im Pazifischen Ozean. Die Insel da runterzugehen, hast du in der Zwischenzeit mal gehört, wie es den Leuten dort geht und den Inseln?
Also die Inseln gibt es noch. Ich habe jetzt gerade vernommen von Médecins Sans Frontières. Nein, und sie sind also auch noch dort. Und so wie ich jetzt erfahren habe, ist es fast ein bisschen so dort etwas wie ein Forschungslabor geworden, wo man eigentlich sehr gut sieht, wie sich eben eigentlich Umweltveränderungen, Klima, Wasserverschmutzung und so einfach auf Gesundheit letztendlich von den Menschen ausweitet. Und sie sind auch dort jetzt sehr stark engagiert, eigentlich auch darin, dass sie vor allem gesund sind. Sauberes Trinkwasser überkommen.
Kiribati vor zwei Jahren, jetzt der Chad, wo gehst du das nächste Mal hin?
In Pension.
Bist trotzdem immer ein herzlich gesehener Gast bei uns im Studio. Danke vielmals, Felix.
Danke, Philipp. Und auf Wiedersehen.
Das war es, unsere Folge mit unserem Karikaturist, Felix Chad. Zeichnung, wie erwähnt, dort immer noch sehr gerne verlinken. Es gibt auch tolle Online-Umsetzungen, wo sich Sachen bewegen, die einem noch mehr reinzieht. Das war es mit dieser Folge von Apropos. Diese Folge hat Sibyl Hartmann produziert. Ich heiße Philipp Loser. Ich wünsche euch allen ein wahnsinnig schönes Wochenende. Macht's gut, habt's schön. Bis bald. Tschau zusammen.